Liebe Freunde, Hörer und Unterstützer des Drillo Talks, dies ist der zweite Teil mit dem Interview von Michael Schulz. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, zurück in seiner Podcast-App und den ersten Teil hören. Danke für eure positive Resonanz und die ständig wachsende Hörerschaft. Im zweiten Teil spricht Michael Schulz der lange darüber, wie sein Nationalmannschaftsdebüt war, warum er in seinen 10 Profijahren bei 3 Vereinen niemals einen Titel gewonnen hat, obwohl seine 3 Vereine in der Zeit 11 Titel gewonnen haben, was er heutzutage macht, wie er in den Medien präsent ist und warum er als Spielerberater einen anderen Weg geht als die meisten und das Problem häufig die mangelnde Solidarität der Vereine ist. Jetzt viel Spaß beim zweiten Teil mit Michael Schulz.
Drillo Talk. Gastgeber Martin Driller, der Ex-Profi vom BVB, St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg. Im Gespräch mit Leuten aus der Welt des Sports.
Das hat genau ein Jahr gedauert, wo ich dann halt vom Arschloch der Liga zum Nationalspieler geworden bin. Und darauf bin ich echt stolz, muss ich ehrlich sagen.
Das ist ja auch dann eine sensationelle Wende. Innerhalb von 3 Jahren einmal ganz nach oben, ganz nach unten und sich daraus wieder wie Phönix aus der Asche. Du bist dann 92 mit zur Europameisterschaft gefahren, A-Nationalspieler geworden.
Wobei, Martin, das wunderte nicht nur viele Fans, wie ich Nationalspieler werden konnte. Mich selber auch ein bisschen gewundert, muss ich dazu sagen, aber ja, egal.
Ja, aber ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, war es ja auch immer so, du warst sehr diszipliniert trotz allem, trotz diesen Situationen, die du hattest. Es gab ja nie etwas, dass du nicht gescheit trainiert hast, dass du nicht dafür gelebt hast. Du hast dich immer gesund ernährt, auch wenn wir vielleicht früher mal ein Bier mehr getrunken haben.
Ich habe nie Bier getrunken. Mal ein Glas Wein vielleicht.
Du warst immer diszipliniert und hast ja trotzdem dein Bestes gegeben, dass du diese Phase hattest, da rausgekommen bist und dann zur Europameisterschaft. Was haben die Leute, die Spielerkollegen, jetzt haben wir den auch noch an der Backe?
Nein. Also in der Nationalmannschaft selber habe ich das überhaupt nicht gespürt. Ich glaube auch nicht, dass das da irgendwie diskutiert wird, ob da jetzt einer, wieso da jetzt einer eingeladen wird oder nicht. Ich meine, du kennst mich. Ich bin ja jetzt keiner, der jetzt da irgendwie arrogant da aufschlägt und eine große Fresse hat. Ich glaube, ich bin schon ein ganz umgänglicher Typ und logischerweise, als ich dann in den Kader der Nationalmannschaft kam, da habe ich auch nicht im Entferntesten damit gerechnet, dass ich da mal spiele, weißt du? Da muss ich auch dazu sagen. Ne? Ich war einfach froh und stolz, dass ich mal da in den Kader eingeladen war. Ne? Die haben sich schon alle gefragt, oh, jetzt Nationalspieler. Da habe ich gesagt, ja, Leute, mal locker bleiben. Ich bin jetzt im Kader. Ich bin jetzt mein Kader. Ich weiß gar nicht, ob sie welche verletzt hat oder warum ich da eingeladen worden bin. Da habe ich gesagt, ey, locker bleiben. Ne? Und ja, und dann ja, war ich ein paar Mal dabei und so. Ne, ich habe da Spaß gehabt. Ne? Ich habe ja eh jetzt nicht so viel gespielt, aber jetzt, das ist auch eine geile Geschichte übrigens. Da warst du, glaube ich, noch dabei. Da stand mein erstes Länderspiel an. Oder warst du da schon nicht mehr dabei, weiß ich nicht, egal. In Italien, ja, es war klar, wir spielen gegen Italien und es war klar, ich sollte eingewechselt werden. Ne? Und da kam, du weißt ja, ich spiele gerne Fußball, aber ich interessiere mich nicht so dafür damals. Ne? Ich habe wenig geguckt, auch wenig gelesen, im Grunde gar nichts. Ich habe halt gern gespielt und alles andere hat mich nicht so interessiert. Im Gegensatz zu Michael Rummenigge, ne? Der ja alles gesehen hat, der jeden kannte. Und da weiß ich noch, wie der Michael Rummenigge in die Kabine kommt und sagt, ey Langer, geil, ey, da spielst du jetzt gegen Italien, gegen Baggio. Und da habe ich gesagt, wer in Gottes Namen ist Baggio? Da ist der ausgeflippt. Der Michael Rummenigge ist durch die Kabine gekommen. Ja, der kennt den Baggio nicht. Ja, Baggio war damals also der teuerste Spieler der Welt. Der ist, glaube ich, für 35 Millionen Mark damals irgendwie gewechselt, kurz vorher. Ja, ich habe den Namen noch nie gehört. Ja, also das war so die Geschichte dazu. Und dann stand das Spiel an und ich sollte in der Halbzeit eingewechselt werden. Und dann machte ich mich warm. Und du weißt, ich war selten verletzt, so mit Zerrung. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Zerrung oder Muskelfaser gehabt. Und dann mache ich mich warm, so dämlich und plötzlich mach Scoop und so in der Hüfte merke ich, ach du Scheiße, ey, jetzt zieht das. Oh, was mache ich denn jetzt? Und da wusste ich natürlich, wenn ich jetzt zum Rainer Bonhoff, zum Co-Trainer gehe und sage, Rainer,
ich bin verletzt.
Da wusste ich natürlich, dass ich nie wieder da eingeladen werde. Das wusste ich, das ist ja klar. Und da habe ich gedacht, weißt du was, nee, Herr Schulz, das kannst du jetzt nicht machen. Du musst jetzt wenigstens jetzt auf die Zähne beißen, bis die Halbzeit angepfiffen wird. Dann machst du 4-5 Minuten und dann kannst du immer noch auswechseln lassen. Dann hast du wenigstens ein Länderspiel. Sonst hatte ich ja keins. Ich habe mich dann entschlossen, das so durchzuziehen. Es war nachher nicht so schön. Es war sehr schmerzhaft, ja, aber es war irgendein Hüftbeuger, irgendein Muskel, der nicht ganz so wichtig war. Also der wehtut, der wehtat, aber mit dem ich trotzdem spielen konnte. Ich habe auf die Zähne gebissen, aber das war mein Gedanke. Mein Gedanke war, spiel jetzt ein paar Minuten und geh raus. Hauptsache, du hast ein Länderspiel in deiner Statistik. Na gut, da sind ein paar Sachen dazugekommen. Schöne Spiele gegen Brasilien, gegen Italien habe ich gespielt, gegen England gespielt. Ja, also es war ein schön.
Ja, und du bist Vize-Europameister geworden. 92 Vize-Europameister. Man möchte zwar immer dann auch Europameister werden, aber ich glaube, trotz alledem zählt das bei so einem großen Turnier, dabei zu sein, ist ja noch etwas anderes wie Olympia. Ne? Also Europameisterschaft, Weltmeisterschaft ist natürlich auch nochmal ein absolutes Highlight.
Ja, also ich habe das anders wahrgenommen, logischerweise, denke ich, weil bei der Olympiade war ich ja maßgeblich am Erfolg beteiligt. Ich habe ja alle Spiele gemacht. Und bei der ich fühle mich jetzt nicht so als Vize-Europameister, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich bin da einmal eingewechselt worden oder zweimal, ich weiß es gar nicht. Ich habe da keine so schöne Erinnerung an dieses Turnier. Da sind wir ja damals in der tiefsten schwedischen Provinz, ich weiß nicht, gefühlt 100 Kilometer von der nächsten Zivilisation in so einem Hotel gewesen, dass der DFB noch eingezäunt hat, damit ja keiner von uns rauskommt. Wobei ich sowieso nicht rausgegangen wäre, aber das war schon komisch da, ne, dieses schwedische. Also ich habe das trotz allem natürlich genossen, dabei zu sein, aber ich war nicht wirklich, wie gesagt, ich habe glaube ich ein oder zweimal ein paar Minuten gespielt. Das war nicht so, also da hat mich diese Olympiade mehr fasziniert. Ja. Also mich persönlich, wie gesagt, ne, also ich sage jetzt nicht, die Olympiade ist für einen Fußballer wichtiger als die EM. Nein, da bin ich ganz bei dir. Das ist normalerweise die EM oder die WM logischerweise. Aber für mich persönlich habe ich eben die Olympiade anders erlebt, weil ich da eben, wie gesagt, richtig auch selbst dran beteiligt war, an dem Erfolg beteiligt war. Und bei der EM an diesem Vizetitel, da wo wir dann dieses Spiel da gegen Dänemark dann auf, die dann irgendwie da aus dem Urlaub kamen und nur in der Pommesbude gehangen haben, noch verloren haben, ne? Da habe ich halt wenig mit zu tun gehabt. Und wie gesagt, ich würde jetzt das auch nie so anführen, dass ich Vize-Europameister bin oder so. Ne? Also Bronzemedaillengewinner Seoul, das sage ich gerne und auch mit Stolz. Und das andere, ja, das habe ich halt, war ich dabei.
Wo liegt deine Medaille jetzt oder wo hängt sie? Oder?
Das wüsste ich auch gerne.
Oh, jetzt hab ich dich. Das ist jetzt etwas, ich meine, so eine Medaille, Olympische Spiele ist ja schon,
ja, wo hängt sie? Ich weiß es nicht, ey. Die ist weg. Also sie ist nicht weg. Sie muss.
Nein.
Ja, nein, sie ist nicht weg. Also sie muss irgendwo sein. Aber ich bin ein paar Mal verzogen mittlerweile. Ich habe auch noch gebaut dann vor 2 Jahren neu. Du weißt selber, umziehen ist immer so eine Sache. Ne? Da wird immer alles irgendwie Also es muss irgendwo liegen. Es wird nicht weg sein, aber ich würde sie jetzt spontan nicht finden. Auch das Bundesverdienstkreuz da nicht, oder wie heißt das? Oder diese Ehrennadel, nee, Bundesverdienstkreuz nicht, was haben wir nicht?
Das silberne
Lorbeerblatt. Wir bekommen genau nicht die Bundesverdienstkreuz, um Gottes Willen.
Ja, ja.
Das silberne Lorbeerblatt, ne, kriegt man da und das muss auch alles dabei sein.
Ja, ja. Und du bist auch in der Ehrengalerie für Sportgeschichte in Niedersachsen aufgenommen worden. Ich meine, das sind ja alles so doch Dinge, die einen stolz machen können im Nachhinein, oder?
Ja, absolut. Natürlich bin ich da stolz drauf. Klar.
Warum? Ich bin nur Kreispokalsieger geworden.
Ja. Ich habe ja auch keinen Titel gewonnen, wie du weißt. Das ist ja die Skandal.
Also wir beide sind Superkreissieger geworden. Ja,
das zähle ich auch nicht.
Mensch, das ist mein einziger Titel.
Ich habe sogar 2 Supercup-Titel. Einmal mit dem BVB und einmal mit Werder. Und beides Male gegen Bayern. Einmal sogar in Bayern. Und ich habe sogar in der Verlängerung ein Tor geschossen. Gegen Oli Kahn. Und trotzdem, Supercup ist kein Titel. Ich bin los. Ich habe 2x Hallenmasters gewonnen und 2x den Supercup. Aber das würde ich jetzt nicht rauskehren. Das sind für mich keine Titel, ehrlich. Also
es ist doch das Einzige, was ich habe. Nimm es mir nicht.
Ich bin 2x Vizemeister geworden, ja, Vize-Europameister, Bronzemedaillengewinner, UEFA-Cup-Endspiel verloren. Ein klassischer Lübner-Typ. Ja.
Eigentlich hättest du doch nach Leverkusen gehört.
Eigentlich ja. Ich bin eigentlich der geborene Leverkusener gewesen. Aber das Geile, das wusste ich ja gar nicht. Eine geile Geschichte. Irgendwann rief mich meiner, hör mal, hast du eigentlich dieses Buch gelesen? Ich sage, nein, was für ein Buch meinst du? Genau, es hieß, glaube ich, so 111 Gründe, warum Österreich Weltmeister wurde. Kuriositäten aus dem Fußballgeschäft, ne? Da, so ungefähr hieß das. Also ich weiß nicht mehr genau. Ist schon ewig lange her. Sagt er, da steht was über deine Karriere drin. Da war meiner Karriere ein Kapitel gewidmet. Also die Geschichte ist folgende. Ja? Also Schulz, ne? Ganz erfolgreicher Spieler. Ne? 10 Jahre gespielt, 3 Clubs, 42 Spiele, Länderspiele und so weiter. Spielte also bei Kaiserslautern, Dortmund und Bremen. Ja? Diese 3 Clubs haben, weiß ich jetzt nicht mehr genau, in den, weiß ich, 25, 30 Jahren, ja, bevor Schulz spielte, haben diese 3 Clubs zusammen wie viele Titel gewonnen? Keinen einzigen Titel. Ja?
Genau.
So. Und als die Bremse weg war. Jetzt spielte Schulz in diesen 10 Jahren, als Schulz bei diesen 3 Clubs spielte, ja, gewannen diese 3 Clubs übrigens 11 Titel. Und da ist der Weltpokal von Borussia Dortmund noch nicht mitgezählt. Und bei wie vielen Titeln war der Herr Schulz dabei? Bei keinem einzigen. Ja? Also entweder bin ich gerade gekommen oder gewechselt. Ja? Ganz kritisch war Dortmund, ja, wo ich da wurde ich ja gewechselt, ich bin ja nicht freiwillig gegangen, da wurde ich ja nach Bremen gewechselt und dann sind wir ja mit Bremen am letzten Spieltag abgefangen worden in Bayern und du glaubst nicht, wer Meister geworden ist, Dortmund. Also das sind, wenn du sowas natürlich, da denkst du auch, boah, was ist das für ein Loser gewesen, der hat nichts gewonnen, ne? Aber ich habe mich mal rausgegeben und gesagt, der Dritte wäre schon gerne Zweiter geworden. Ja, das ist ja, man muss sich da so ein bisschen schön reden.
Und das würde heutzutage auch keiner mehr verstehen.
Nein, das würde auch keiner mehr verstehen. Ja, das stimmt.
Ja, wo du jetzt gerade ansprichst, du bist dann nochmal zurück 1994 in den Norden zu Bremen. Was lange währt, wird endlich wahr. Egal, ob sie gebunkert oder gebaggert haben, schon in den 80er Jahren. Erst 94 hast du den Wechsel nach Werder Bremen gemacht. Musstest ihn machen? Durftest ihn machen?
Ich musste ihn machen. Ja, man hat mich da schön in Dortmund hat man mich schön abgesägt. Weil ich ja auch immer meine Meinung, du weißt, da bin ich wie du. Ja, ich hab nie mit meiner Meinung hinter Berg gehalten. Und das hat mir da ein bisschen den Kopf gekostet damals. Aber egal. Großartig. Das war im Nachhinein, ist man immer schlauer. Im Nachhinein war es schön. Ja, sehr schön. Es war toll. Ich habe wirklich mit Otto Rehagel da was ich da alles erlebt habe. Das war natürlich genau das Gegenteil von dem, was ich in Dortmund erlebt habe. Dortmund, das war ja unter Ottmar Hitzfeld auch ein ganz toller Trainer, ja, dem ich auch sehr gerne gespielt habe. Das war ja alles höchst professionell in Dortmund, ja, das war ja für damalige Verhältnisse aus dem neuesten Stand der Wissenschaft, das Training, ja, mit diesen ganzen Laktatläufen schon und diese ganzen Dinger und Stabilisation, das ging damals los, also ist nicht so, dass wir damals, das weißt du selber, ne, zu der Zeit ist es nicht so, dass wir damals hier noch irgendwie so ein Amateurtraining gemacht haben, das war schon die Zeit, wo das wirklich auch wissenschaftlich wurde und das war in Dortmund schon sehr extrem, ja, da durfte auch nicht gelacht worden vom Spiel abends, ne, wenn du da im Trainingslager, ne, da hat der Ortmelsfeld auch böse geguckt, dann mal, ja, konzentrieren aufs Spiel und so weiter, was ja im Prinzip auch richtig ist. Und dann kam ich nach Bremen und da habe ich gedacht, das gibt's doch überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Da wurde gelacht und da wurde dann, ja, weißt du noch, da wurden Schnitzel mit Sauce Bernays noch vorm Spiel gegessen, weißt du, in Dortmund gab's ja immer nur trockene Nudeln, hätte ich jetzt was gesagt, na, Kohlenhydrate und so, ne? Ja. Na, und da wurde nur Spaß, da im Training wurde gefeixt, was wir da trainiert haben. Ich weiß noch ehrlich, die ersten drei Tage Training, da bin ich in meinem Haus, da habe ich mal zu meiner Frau gesagt, ich sag, das ist so geil hier. Ich war ja schon 34, ne? Da musst du dazu sagen.
Aber genau das richtige Alter für Otto. Das kann mir so
gehen. Ich dachte, ey, das ist so geil, ey, was wir trainieren, das ist ein Witz. Und ein Spaß, da wird nur gelacht, ey, das ist der Hammer. Ich sag, ich weiß nur nicht, wie wir ein einziges Spiel gewinnen wollen. Ja, und ich habe es eben schon erzählt, wir sind dann Vizemeister geworden, ne? Im letzten Spiel abgefangen. Ne? Also das war ein grandioses Erlebnis in Bremen. Ja? Tolle Mannschaft, tolle Jungs. Ging es halt nur über Kameradschaft. Ne? Wir haben uns da echt, jetzt nicht so super trainiert und wie gesagt, uns nicht so super ernährt, aber Samstag 15.30 Uhr auf dem Platz.
Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Erzähl uns über Otto Rehagel. Nur, wie du das gesehen hast, vielleicht nicht die modernsten Trainingsweisen, nicht das normale, ernsthafte. Wie hat er euch zu diesen Leistungen trotz alledem getrieben, gebracht, dass ihr das vollbringen konntet, trotz dieses normalen oder anständigen Trainings so gut zu sein?
Ja, wie gesagt, es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Ne? Das ist ja nur auch jetzt keine Weisheit, die man Geheimnisträger sein muss. Klar, du kannst natürlich hochprofessionelles Training machen, wissenschaftlich ständigen Blutwerten und dies und das. Ne? Ich meine, was da natürlich hinten überfällt, brauche ich dir nicht zu sagen, ist so ein bisschen natürlich der Spaß. Also auch andere Dinge, ne? So Kameradschaft, du bist ja immer immer gemessen und überall sind Werte und Daten und die so. Ne? Und das gab es in Bremen überhaupt nicht. Ich wüsste nicht, dass wir mal einen Laktat-Test gemacht haben, ehrlich gesagt. Immer.
Otto Rehagel wäre jetzt auch nicht bekannt als der Spaßmacher der Nation, dass er euch nur gespaßt
hat. Der ist so geil. Das war so ein Spaß, ey. Also das sind so verschiedene Dinge, die da passiert sind. Das war für mich wieder völlig fremd, wie der mit uns umgegeben. Also das muss man wirklich sagen, du konntest nicht umhin, ihn irgendwie zu lieben. So, weißt du, als Vaterfigur, ne? Er hat natürlich auch echt manchen Unsinn gemacht, so, ja, irgendwie auch mit uns und auch bei manchen Spielen und was da alles so.
Erzähl, lass raus, weil uns hört ja keiner zu. Du kannst das ruhig erzählen, das hört keiner.
Nummer so eins, er hat gesagt, das war immer so vor der Saison. Übrigens hier für alle, ne, und auch für die Neuen, was vor, während und nach dem Spiel gesagt wird, gilt als nicht gesagt. Und das gilt für alle. So, aber wusste ich gar nicht, was er damit meint, ja. Aber im Spiel habe ich dann gemerkt, ja, Den er von draußen reingebrüllt hat, der hat ja reihenweise Spieler entlassen, ne? Die Giants, sie sind entlassen! Ja, und dann der alte, halt die Fresse, Trainer! Da dachte ich mir, ach du Scheiße, das gibt ja ein Chaos. Nein, dieser Satz galt, ja, weil er wusste selber, dass er selbst während und nach dem Spiel nicht wirklich zurechnungsfähig war. Das gleiche galt für die Spieler. Und so haben wir uns da echt auf dem Platz da manchmal angeschrien und durchbeleidigt. Aber da wurde kein Wort drüber verloren. Kein einziges. Ja? Und ja, dann kannst du deine Emotionen ausladen. Und dafür liebst du so einen Mann auch, ne? Oder wie der auch die Mannschaftsbesprechung auch da immer. Wir sind teilweise, da sind die Jungs vor Lachen von den Stühlen gekippt. Und das sage ich jetzt nicht nur so, bei manchen Dingen. Das werde ich nicht vergessen, ey. Also die eine Geschichte kann ich erzählen, weil ich selbst leidtragender war, ja. Zum Beispiel, ja. Leider sieht das jetzt keiner, aber dann sagt er, Michael, wenn ich sie sehe, ein Körper wie Adonis, ja, so groß oder, ja. Und dann, wenn ich dann sehe, wie sie den Ball spielen. Und dann hat er von der Truppe, ja, mit dem ganzen Körper so umgeschlackert, wie Pinocchio, alles wackelt. Ja. Da müssen sie Spannung in den Körper kriegen und den Ball mit der Seite spielen. Ne. Da kannst du dir vorstellen, ja, da ist die Truppe, ist dann vor Lachen ein bisschen hinübergekippt. Ne. Ja, und so hat er da echt super Geschichten erzählt. Aber auch wirklich Weisheiten, sage ich dir, Martin, die ich bis heute nicht vergessen habe. Und die auch wirklich, also, und das gilt vielen aus der Truppe so, ja, die uns echt nach vorne gebracht haben, die uns zusammengeschweißt haben und so weiter. Ne. Ja, also zum Beispiel nur mal so als kleines Beispiel, das erzähle ich den Jungs heute auch manchmal, aber das verstehen sie auch nicht. Ne? Er hat immer gesagt, wenn es mal scheiße lief, ne, bei einem oder bei der ganzen Mannschaft, hat er gesagt, meine Herren, sie verdienen viel Geld. Sie haben einen Körper wie Adonis. Die Frauen liegen ihnen zu Füßen. Sie haben den schönsten Beruf der Welt. Und wenn du da mal einen Moment drüber nachdenkst, dann stimmt das. Ich meine, du verdienst viel Geld, du hast einen geilen Job, du hast im Stadion, weißt du, vor den Fans spielst du, du wirst da gehypt und die Leute, weißt du, und ja gut, das mit den Damen lassen wir jetzt mal unkommentiert. Ja,
aber würdest du sagen,
du musst, weißt du, dass er wollte dann natürlich nur sagen, ja, auch wenn Scheiß läuft, auch wenn du verletzt bist oder gesperrt oder weißt du, wenn du in Formkrise hast, ja, es ist trotzdem ein geiler Job. Da gibt es keinen Grund zu meckern und da hat er einfach recht. Ne? Das waren so Dinge, die er uns so durch die Blume so erklärt hat, ne, wo man echt sagt, das waren Weisheiten, mit denen konntest du was anfangen. Das war kein Dummgebabbel, ne, das war auch immer irgendwie witzig. Das war schon eine tolle Erfahrung auch zum Abschluss meiner Karriere, definitiv.
Würdest du sagen, Otto Rehhagel war ein Menschenfänger?
Einfach hat auf jeden Fall gefangen, ja, und die meisten in der Mannschaft.
Der den Mensch mitgenommen hat und dass man dadurch mehr leisten konnte, dadurch, dass man sagt, Mensch, der ist so top als Mensch, da muss ich alles geben, was drin ist?
Ja, das ist, ja, er hat uns.
Würdest du das mit Jürgen Klopp jetzt vergleichen? Ja, ist das ähnlich?
Also ich sag mal, natürlich nicht in der Art ähnlich, sondern das sind also die zu vergleichen, ja, natürlich nicht. Ne? Aber Otto hatte eine Art, ja, er ist ein Menschenfänger gewesen. Ich meine, was da auch alles passiert ist zwischendurch, weißt du, und die Mannschaft, die hat zusammengehalten. Ne? Da ist nie was rausgekommen. Ja? Und das gehört der Trainer natürlich auch zu. Er hatte eine Art, mit uns umzugehen. Ne? Das auch schon, ich sag mal, das Bewerbungsgespräch schon, ne? wie er sich dann mit dir unterhalten hat. Ja, das war echt klasse, ne? Diese Art, die habe ich noch nie wieder erlebt bei einem Menschen so. Ne? Und ich meine, nichtsdestotrotz hat er natürlich auch großen Fußballsachverstand gehabt und auch, weißt du, wir sind zwar nicht gerannt wie die Idioten, aber er hat aber am Montag beim Training, hat er schon angefangen, die zu erklären, gegen wen du spielen wirst am Wochenende und wie der sich verhält, ja, und wie du gegen den spielen musst. Ja? Also es ist ja nicht so, dass das alles Zufall war, ne? Also dass wir uns da jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Also,
ich glaube, über die Kompetenz von Otto Rehhagel müssen wir nicht diskutieren. Das war immer
gegenseitigem Respekt, ja, trotz aller übelster Beleidigungen, ja, immer von gegenseitigem Respekt getragen, ja, weil feste Regeln gegolten haben. Ja. Die Spieler, die wir unter ihm gespielt haben, wussten, jeder hat seine Freiheit, ist selbstverantwortlich für das, was er tut. Ja. Gut, bei dem einen oder anderen ist es dann eskaliert, ja, aber gut. Aber jeder hat seine Freiheiten gehabt und Riesensprüche gemacht, was wir gelacht haben, ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Und irgendwie war es immer witzig und dann trotz allem eben erfolgreich. Ne, mit unserer Uli-Truppe, das kommt ja noch dazu. Ne. Du weißt ja, wir hatten ja ein Durchschnittsalter von gefühlt 32. Und,
ja, lange da. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt, wenn du das so erzählst, ein bisschen neidisch, dass ich Otto Rehhagel nie als Trainer haben durfte. Also muss ich sagen, wenn du das erzählst, man hört es ja auch, mit welcher Leidenschaft du darüber redest. Also ich bin jetzt ein bisschen neidisch und beleidigt. Ja,
beleidigt. Hättest du früher auf mich gehört und hättest dich zusammengerissen, hättest du wohl mit 4,35 auch noch bei Otto spielen können. Ne? Aber
ja, Mensch.
In Griechenland.
Zu spät.
Oder wärst du Grieche geworden?
Dann wäre ich Grieche geworden und wäre wahrscheinlich Europameister geworden. Michael, du hast dann deine Karriere beendet in Bremen. Ja. Und das Leben ging ja trotzdem weiter. Und das ist ja auch das, was unsere Zuhörer wirklich interessiert. Was macht Michael Schulz nach dem Fußball? Bist du in ein Loch gefallen? Hast du gesagt, oh, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Hast du dich vorher schon auf irgendeinen neuen beruflichen Zweig eingestellt? Was machst du oder was hast du nach dem Fußball gemacht? Du hast ja in den 90er Jahren dann aufgehört. Was hast du seitdem gemacht, um einfach ein normales Leben ohne Fußball zu leben?
Am liebsten nichts. Nein, ich bin nicht faul. Ja, jetzt kann natürlich sagen, oh, erst ist er Beamter geworden, jetzt Fußballprofi, ja, kann ich arbeiten. Ja, doch, kann ich schon. Also, die Wahrheit ist, ich bin schon, als ich in Dortmund spielte, also 1993, glaube ich, bin ich damit angefangen, habe ich jemanden kennengelernt, wo ich mein Sofa gekauft habe, Klaus Hollmann. Ja, den gibt es heute noch in Dortmund, ja, kauft Sofas. Der verkauft seine sehr hochwertigen Ledermöbel, verkauft er in einer Speditionshalle, ja, ungeheizt, auf nacktem Beton.
Macht einen guten Eindruck. Ja,
da habe ich dann mein Sofa gekauft und wir haben uns sehr gut verstanden, auch seine Frau übrigens, beide sehr, sehr nett, sehr lange befreundet. Und da habe ich dann angefangen, irgendwann, warum auch immer, ich weiß gar nicht wieso, angefangen Möbel zu verkaufen. Abends noch. Der hatte 2 Tage geöffnet, dann bin ich einmal Mittwoch oder Donnerstag bin ich dann in die Halle und habe Möbel verkauft. Weil ich mich eben schon, wie gesagt, das war 94, da war ich schon 33, das war vor meinem Wechsel nach Bremen, weil ich natürlich dachte, ewig lang kann ich nicht spielen, immer muss ich irgendwas machen. Na, zur Polizei zurück konnte ich nicht. Ja, und jetzt kommen wir zu.
Das Metrogebiet hatte dir gefallen, du wärst eventuell ja, sogar da geblieben.
Ja, natürlich Dortmund, das war in Dortmund und das war auch echt, das hat Spaß gemacht, ich habe das gern gemacht da. Ne? Und dachte, ach guck mal, das ist doch geil, wenn Möbel verkaufen, dann haben wir auch ganz gutes Geld verdient nebenbei. Ja, die Leute müssen natürlich wissen, ne, es ist nicht so wie heute, auch wenn du Nationalspieler warst, du hast nicht automatisch dein ganzes Leben ausgesorgt damals. Ne? Also natürlich haben wir auch schon gutes Geld verdient, aber ein bisschen was zu verdienen konnte man schon noch ruhig. Auf jeden Fall war das für mich gut. Das war jetzt nicht so ein Superstress, hat mir Spaß gemacht, war, konnte man gutes Geld verdienen. Also das war so eine gute Geschichte. Also dann war ich wild entschlossen, Möbelverkäufer zu werden. Das habe ich dann auch gemacht und auch Winter. Ne? Da bin ich nach dem Training im Winter manchmal bei plus 5 Grad, haben wir da 8 Stunden in der Halle gestanden und Möbel verkauft. Ne? Also das war jetzt zum Zuckerschleck. Ja, aber wie gesagt, hat mir riesig Spaß gemacht, da, wie gesagt, mit den beiden. Und ja, das ging dann eine Zeit lang. Und dann kam ja Bremen, dann bin ich trotzdem selbst aus Bremen, bin ich noch hin und wieder noch mal zum Verkauf hingefahren. Und dann wollte ich eigentlich nach dem Karriereende in Bremen, also dann da anfangen bei ihm. Und dann kam ja Reinhold Beckmann in die Quere, ja, der mich irgendwann anrief und sagt, hör mal, Lara, hast du nicht Lust, Fernsehen? Und dann hat, wie gesagt, der Klaus Hollmann von dem Möbelding sagte, ach du, pass auf, das ist doch scheißegal, der Möbelverkauf als immer ist. Wenn du Lust hast, dann mach doch erstmal Fernsehen. Ich sag, ja, also, hast du auch wieder recht, ne? Ja, ich glaube, ich war tatsächlich der erste Fußballer, der in dieses Fernsehmediengeschäft eingestiegen ist, wobei gar nicht so als Experte, sondern richtig als Redakteur. Ne? Also ich habe alles ausprobiert, habe Filme gemacht, habe also Interviews gemacht und wobei muss ich eine kleine Geschichte, habe ich noch nie erzählt, erzähle ich.
Damals war es die Sendung RAN,
genau, Reinhold Beckmann und ich, wir stammen ja praktisch aus Nachbarorten. Also du erinnerst dich, Sulingen, ja, der TuS Sulingen und ja. Reinhold Beckmann kommt aus Twistringen, ja, das liegt, weiß ich, 10 Kilometer entfernt oder so, 12, weiß ich nicht, also ist die gleiche Region. Wir sind übrigens.
Also wird auch bei Sat1 gemauschelt. Da werden alte Kinder ausgenutzt.
Nein, aber das ist das Geile. Wir kannten uns tatsächlich nicht. Das hat sich erst später rausgestellt. Und wir sind auch heute noch gut befreundet. Wir treffen uns oft noch und erzählen über alte Zeiten in Twistringen und Sulingen. Ja, also Reinhold hat mich dann zum Fernsehen geholt. Und also das muss ich jetzt auch erzählen, die Geschichte, die ganz kurz. Ey, das ist eigentlich, das habe ich noch nie einem erzählt. Mein erster Einsatz, mein erstes Interview sollte ich machen vor der Saison mit Otto Rehhagel in Kaiserslautern. Ja, und ich wohnte ja in Dortmund und wurde von der Redaktion dann dahin geschickt. Ne? Der Kameramann, das war ja, das, ich musste alleine hinfahren. Und warum ich mit Otto Rehhagel? Weil du weißt, Otto Rehhagel hatte jetzt.
Alle hatten Angst vor Otto Rehhagel, nur du nicht.
Und war nicht der Freund der Journalisten und ich habe dann versucht, mit ihm Interview zu kriegen und das hat er mir dann persönlich, mit mir hat das gemacht, mit sonst keinem anderen, was er übrigens dann auch selbst in Jahren danach auch zu mit Dings noch freundlicherweise gemacht hat, dass er mir da oft Dinger gemacht hat, die er überhaupt sonst nie gemacht hätte. Dafür bin ich auch noch dankbar heute, aber jetzt geht das erste Mal. Ja. Also ich fahre in Dortmund los nach Kaiserslautern. Ne? Und dann, du glaubst gar nicht, wie aufgeregt ich war. Da war das UEFA Cup Endspiel ein Scheißdreck gegen. Dann war es so, ich war so in Gedanken, ey, was frage ich dir, was mache ich denn? Dass ich am Gambacher Kreuz vergessen habe, abzubiegen Richtung Frankfurt. Ey, da bin ich doch 50 Kilometer gerade ausgefahren, bis ich gemerkt habe, dass ich vergessen habe. Ich war so aufgeregt, das musst du dir mal vorstellen. Es gab noch kein Navi übrigens, für diejenigen, die fragen, wieso habe ich mein Navi nicht eingeschaltet. Es gab kein Navi, aber ich kannte die Strecke natürlich. Ich war ja Kaiserslautern Dortmund wieder 100 Mal gefahren. Ich bin am Gambacher Kreuz vorbeigefahren, ja, und weil ich so aufgeregt war. So ging meine Fernsehkarriere los, ey. Naja, also ich habe dann alles Mögliche gemacht. Interviews und zum Kommentar hat es nicht wirklich gereicht. Co-Kommentar, Co-Kommentator, Redaktionsarbeit, alles Mögliche habe ich gemacht. Das hat riesig Spaß gemacht, muss man sagen. Ja, das war eine schöne Zeit. Aber das war jetzt nicht so mein Megatalent irgendwie so, ne? Interviews und so, weil ich einfach, wenn du da von den Jungs kommst, ne, dann ja, so dumme Fragen stellen wollte ich nicht und andere wurden manchmal nicht. Ja, weißt du so, ne? Wie war's? Oder? Ja, und alles andere wurde dann nachher auch nicht mehr gefordert. Die Medienlandschaft hat sich auch denn. Also am Anfang hat es super Spaß gemacht, aber je länger das dauerte, je mehr ging es in die Richtung, wie es heute ist. Ja? Dann hattest du 90 Sekunden Zeit. Irgendwie genau und auch nicht 92 Sekunden. Wobei.
Und du wolltest ja wahrscheinlich nicht die gleichen doofen Fragen stellen, die sie dir
früher. Noch eine geile Geschichte. In Ulm, wie hieß denn dieser Trainer in Ulm nochmal, der so langsam sprach? So, was, Österreicher oder ein Schweizer? Oh,
Mann. Das kann ich dir nicht sagen.
Egal. Auf jeden Fall, ich kriegte von unserer Zentrale, ich musste da die Interviews machen, kriegte ich den Auftrag, die haben irgendwie eine riesen Packung gekriegt, ein Interview mit diesem Trainer da an den Spielbericht dran zu hängen. Ne? Und ich glaube, ich sag mal jetzt 20 Sekunden. Ne? Und übrigens 20 Sekunden in 20 Sekunden, das sind nicht 22 Sekunden und auch nicht 18, sondern 20 Sekunden. Ja? So, dann hatte der auf der Pressekonferenz jetzt gesprochen. Auf jeden Fall sprach der unheimlich langsam, wenn der das gehört hat. Ne? Und dann diesen O-Ton, den ich da reingespielt hatte, der war also viel zu lang. Ja? Der war irgendwie 23 oder so. Ne? Oder 24. Da habe ich noch angerufen. Ich sage, Leute, was mit 24? Nein, 20, keine Sekunde länger. So, dann habe ich zu unserem Techniker gesagt, ich sage, hör mal, der spricht doch so langsam, spiel die noch mal ein bisschen schneller ab. Dann hat er den 15% schneller abgespielt und schwuppdiwupp waren es genau 20 Sekunden. Und die ganze Welt wundert sich, wieso der plötzlich so schnell spricht. Warst du am Rande. So, also wie gesagt, ich war dann beim Fernsehen lange Zeit. Ja, in verschiedensten Funktionen, hat auch Spaß gemacht. Viele tolle Leute kennengelernt dabei. Herr Reinhold Beckmann war viel mit Werner Hansch war ich viel unterwegs. Und Erich Laser als Kommentator, Assistent am Champions League gemacht. Auch Moderation teilweise. So Co-Moderation und so, also auch on-air und im Hintergrund. Also ich war viel unterwegs in der Sport- und Weltgeschichte, habe viel gesehen, viele Leute kennengelernt, hat riesig Spaß gemacht und habe dann parallel Mitte der ersten 2000er, 2004, 5, 6 sowas, sprach mich jemand an, ob ich nicht Lust hätte, so Spielerberatung zu machen. Ich sage, ey, verpiss dich.
Ui, meine Freunde, die Spielerberater.
Verpiss dich, habe ich gesagt, ey, scheiß Job, ey, nur Arschlöcher. Ja. Aber der gute Mann hat mich dann gesagt, ach, komm, lass mal sprechen und so. Na gut, habe ich gesagt, ich bin ja kein Unmensch. Und heute ist es mein sicherlich mit bester Freund, Stefan Bax. Und deshalb, ich will es anders machen. Ey. Ich will es echt. Wir wollen die Spieler betreuen. Wir wollen nicht abzocken. Weißt du, wir wollen die begleiten. Wir wollen richtig wie ein Trainer oder wie ein Familienmitglied und die richtig aufbauen und behalten und so weiter. Ne? Ja, und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte dann auch genau wie mit dem Möbelverkauf. Dachte ich, ja gut, kannst ja mal versuchen. Ne? Und ja, dann habe ich dann so den einen oder anderen Spieler natürlich auch, kannte ich eh schon, jüngere und so angesprochen und die und dann, ja, dann hat es irgendwie angefangen, so nebenbei, neben dem Fernsehding. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre zunehmend dann so langsam wieder entgegengesetzt entwickelt. Sprich, Fernsehen wurde immer weniger, das hat auch immer weniger Spaß gemacht, ja, weil alles so, die ganzen Vorgaben, das war echt alles nur noch nicht mehr spaßig, so richtig, das alle haben nur noch gekotzt. Das hat dann nicht mehr so richtig Laune gemacht. Und dann in diesen Spielerberaterbereich habe ich mich dann so ein bisschen rein und habe dann gute Jungs gehabt, da, mit denen ich echt, wo ich auch echt gemerkt habe, oh, das macht mir auch Spaß, die Jungs echt zu betreuen und ja, zu sehen, wie die Fortschritte machen und so weiter. Ja, und das ist eigentlich bis heute, sind das beides meine Hauptaufgaben. Also ich betreue aber in ganz kleinem Maße, ja, also jetzt nicht eine Riesenagentur, in kleinem Maße Spieler. Und ich mache aber immer noch Medienarbeit. Geschrieben eine lange Zeit, habe ich Kommentare geschrieben jeden Montag für eine
Zeitung.
Ruhrnachrichten in Dortmund, ja, immer montags. Ja. Ich sag dir, das ist aber richtig geschrieben, ne? Also nicht jetzt mit irgendeinem gesprochen, sondern vom ersten bis zum letzten Buchstaben selber geschrieben, mit allen Zeichensetzungen und Endungen und alles, ja. Das wurde so.
Wie viele Zeichen hattest du immer zur Verfügung?
Zeit, aber so ein bisschen eine halbe Seite, ne? Also es war schon viel.
Okay.
Und dann immer ein Thema zu suchen und dann, du kennst mich, ich bin auch meinungsstark, ja, durchaus. Also ich halte mich für meinungsstark. Ich habe meine Meinung und die vertrete ich dann auch stark, ohne dass ich jetzt dafür andere gleich in die Pfanne haue. Wie gesagt, der Spruch, Fußball gibt es keine Wahrheit, sondern nur Meinung, der ist für mich existenziell wichtig, den ich damals von Otto Rehagel gelernt habe. Es gehört dazu, im Fußball auch andere Meinungen zu akzeptieren. Martin, ja?
Ja, ja, absolut, weil ich bin ja immer noch kein Fan von Spielervermittlern, auch wenn du jetzt einer bist. Aber es wäre für mich auch da interessant zu hören, kann man ein anderer Spielerberater sein, als es alle sind? Oder sind da alle alle mit diesem Image behaftet, ein bisschen geldgierig zu sein, so wie es Uli Hoeneß jetzt gesagt hat, weil die wahnsinnige Summen fordern, weil sie jeden Spieler eigentlich zum Wechsel drängen wollen, weil dann die Provision fließt. Oder vielleicht kann man auch mal erklären, wie überhaupt das Gehalt oder die Belohnung für einen Spielerberater gegeben wird. Von wem bekommt der überhaupt Geld? Muss der Spieler was abdrücken? Zahlt der Verein etwas? Nur bei Wechseln? Vielleicht kannst du da auch die Leute mal ein bisschen aufklären, wie das überhaupt funktioniert.
Fangen wir erstmal an mit unterschiedlichen Berater. Ja, selbstverständlich gibt es unterschiedliche Berater. Also ich behaupte jetzt mal, ohne dass ich jetzt einen kenne, aber da behaupte ich es jetzt einfach mal, ja, dass es da auch durchaus zumindest mal Halbweltstrukturen gibt, ja, dass es so einige gibt, die wirklich das mit der Geldgeilheit und dieser Aggressivität und so weiter, dieser Falschbetreuung auch tatsächlich stimmt. Ja, wo es nur um Kohle geht, natürlich gibt es das. Ne? Die haben aber auch trotzdem gute Spieler, weil Spieler manchmal auch einfach nur geldgeil sind. Das gibt es auch alles. Und da muss ich aber wieder sagen, dann sind die Vereine selber schuld, weil es steht nirgends geschrieben, dass ich mit meinem geldgeilen Berater zusammenarbeiten muss. Und ich kenne Fälle, ja, wo auch einige Manager gesagt haben, nachdem der Berater ungebührliche Forderungen gestellt hat, dass sie ihn rausgeschmissen haben. Ja, das Geschäft ist erledigt. Ja, das hat es auch alles schon gegeben. Ja, also es gibt auch wie hier gibt es keine Wahrheit. Es gibt auch sehr, sehr viel, auch große Agenturen, die sehr, sehr seriös arbeiten, wo der Spieler eindeutig die Karriereentwicklung im Vordergrund steht. Ja, zu denen zähle ich oder wir uns, unserer kleinen Agentur auch. Wir haben uns noch nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Ganz im Gegenteil, wir sind auch von vielen Vereinen tatsächlich auch echt gelobt worden, ja, nach dem Motto, boah, wenn alle so wären, seriös. Ich meine, wir wollen auch Geld verdienen, das ist nicht so. Wir wollen auch gute Verträge für unsere Spieler rausholen. Auch das steht ja außer Frage, auch sehr gute Verträge. Nur es ist ein Geben und Nehmen in dem Geschäft. Ne? Das kann nicht sein, meines Erachtens kann es nicht sein, dass Berater sich bei irgendwelchen Transfergeschäften, da weiß ich, zweistellige Millionenbeträge reinfiedeln. Das darf einfach nicht. Ich finde, das darf nicht sein. Wir verdienen eh genug Geld. Also ich kann sagen, also üblich ist durch, ich sag mal so eine Zahl, so um die 10% des Bruttogehalts eines Spielers. Das ist, wird also eigentlich in, selbst von den hohen Amateurklassen bis zum Ende so als normales Honorar gezahlt.
Und das wird vom Spieler bezahlt oder vom Verein? Vom Verein
normalerweise. Es gibt ja diese Regel seit ein paar Jahren. Der Verein muss ja den Auftrag erteilen. Im Grunde ist es alles, ach, ist auch egal. Auf jeden
Fall. Ja, egal nicht. Es ist ja Information für die Leute.
Das ist der normale Weg. Der Verein muss einen beauftragen, den Spieler dann zu holen oder zu transferieren oder wie auch immer. Ja, und da kriegst du dann Geld. Es gibt natürlich verschiedenste Formen. Aber gerade diese Transfers, wenn ein Verein halt unbedingt, ja, und das, da reden wir natürlich von den Top-Spielern. Ne? Jetzt reden wir nicht hier von irgendeinem Zweitligaspieler oder irgendeinem durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Bundesligaspieler, da gehören immer zwei Seiten dazu. Ne? Wenn natürlich ein Verein unbedingt einen Top-Spieler haben will, ja, und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, dann sind die auch bereit, teilweise unfassbare Mengen an Kohle zu zahlen, damit dieser Transfer abgewickelt wird. Und da muss ich wieder sagen, wo steht das, dass sie dazu gezwungen werden? Das steht nirgends.
Ne? Ja, aber man möchte ja diesen Spieler haben.
Ja, wenn sich das ändern sollte, wäre so etwas wie Solidarität unter den Vereinen erforderlich. An dieser Stelle scheitert das Programm schon. Ja, da sind Investoren aus der ganzen Welt, kriminell und halbkriminell und wer da alles investiert, ja, Scheichs und was nicht alles. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass Scheichs kriminell sind. Ich habe nur gesagt, es gibt reiche Menschen halt, ja, aber auch, wie gesagt, Halbweltler überall da hängen, die haben ihre Finger dazwischen. Ja. Und ja, das ist schon übel. Und ich kann auch die Fans verstehen auch, ne, dass denen das teilweise dann zu weit geht. Andererseits wollen sie auch immer die besten Spieler haben, das muss man auch wieder sagen. Auch da haben wir wieder zwei Meinungen. Ne. Einerseits wollen sie die geilsten Spieler haben und andererseits wollen sie dann nicht, dass sie so viel verdienen oder dass die Vereine so viel ausgeben.
Aber wichtig ist ja auch da Aufklärung, finde ich. Ich glaube, dass da einfach auch schlecht aufgeklärt wird, was da wirklich läuft und was nicht läuft. Ne?
Ja, ach nee, eigentlich kann man sich, wenn man sich da richtig mit beschäftigt, kann man schon, ich meine, das liest man ja, wenn ein Berater, ja, die dann sagen, ja, der kriegt einen zweistelligen, der Berater wohlgemerkt, ja, einen zweistelligen Millionenbetrag, ja, für diesen Transfer, das ist ja schon mal nachzulesen. Ja, ich bin auch nicht dabei, das sind für mich jetzt auch nur Mußmaßungen, aber dann ist das klar, dass er natürlich den kriegt, ja, weil er den jetzt dann, weil er so gut, was heißt gut verhandelt hat, ja, weil der Verein ihn unbedingt haben will und der Berater sagt, er kriegt den aber nur, wenn ihm mir 20 Millionen gibt, die anderen geben 25.
Nein, aber jetzt ist doch etwas, jetzt den Fall Alaba, der jetzt relativ frisch ist, da geht es darum, dieser Spieler ist schon ein Bayern-Spieler und der Berater möchte trotzdem eine Unsumme für die Unterschrift von Alaba. Das ist für mich so, oder für viele Fans unverständlich.
Ein super Beispiel. Ich finde, es ist ein super Beispiel. Ein Mega-Beispiel. Ja? Jetzt kommt es ziemlich drauf an. Wie wichtig ist das? Ist es Alaba pass auf, der ist Multimillionär. Ist auch ein guter Kicker, netter Typ. Die lieben ihn da. Und er fühlt sich offensichtlich mega wohl bei Bayern, was ich gut verstehen kann. Ich finde ihn ein super Spieler, ein super Typ, ist immer lustig und freut sich. So, entweder er will wechseln, weil er nochmal irgendwie Auslandserfahrung sammeln will oder woanders, einfach nur woanders spielen will, oder er will bleiben. Aber wie kann es sein, wenn ich mich entschlossen habe, eigentlich zu bleiben und sowieso ein Schweinegeld verdiene, unverschämt viel Geld eigentlich. Und dann kommt mein Berater und sagt, ja, aber nur wenn ich auch noch, keine Ahnung, was ich weiß nicht, was will er haben, 10 Millionen?
Ja, ganz egal, selbst wenn er 1 Million hat, ja?
Entweder sage ich dann als Verein, pass mal auf, Alaba, du kriegst von uns ein Schweinegeld. Wenn dein Berater was haben will, ja, der kriegt von uns seine 10% von mir aus für den Vertrag, den er schließt. Und den Rest musst du ihm geben. Ja. Oder trenn dich von ihm. Sag einfach, du bist nicht mehr mein Berater. Und da würde ich auch manchmal dann entweder von den Vereinen, die sagen, pass auf, dann leck mich am Arsch, dann mach, was du willst. Oder eben von den Spielern erwarten, dass sie sagen, pass auf, Berater, ey, du verdienst für dein bisschen Beratung hier, dass du mit mir im VIP-Raum stehst. Ist es einfach nicht wert, dass du 10 Millionen verdienst. Warum willst du das haben? Für einen Wechsel. Weißt du, wenn es für einen Wechsel noch wäre, könnte man vielleicht noch sagen, okay, er hat den Vertrag da, den Verein klar gemacht, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn es um eine Vertragsverlängerung gibt, was für einen Grund gibt es da für einen Verein, dem noch 10 Millionen da in den Arsch zu blasen? Ja, kein Grund.
Das ist ja genau die Frage für unsere Zuhörer. Das ist meine Meinung. Aber das ist ja ein völliger Wahnsinn. Und diese Meinung ist ja jetzt nicht unbedingt die Meinung von Bayern München. Das war ja eine Äußerung von Uli Hoeneß, den wir, glaube ich, alle schätzen, mit dem, was er geleistet hat. Glaubst du, dass die Bayern stark genug sind, um zu sagen, pass auf, das Angebot steht und es gibt kein Pfennig mehr, es bleibt so, es steht geschrieben oder gemeißelt in Stein?
Also mein letzter Stand, du rufst mich auf die Presse, ich habe keine Infos,
also nichts. Mehr wissen wir auch
alle. Mein letzter Stand oder meine Einschätzung, wenn ich diese Kommentare und den Stand lese, ist genau der, dass Bayern gesagt hat, wir haben jetzt einen Punkt erreicht und das finde ich übrigens echt sehr beachtenswert, muss ich sagen. Höchst lobenswert, dass die Bayern gesagt haben, was, wir haben jetzt einen Punkt erreicht. Ich meine, es ist eh schon, wenn du die Summe hörst, ist es eh schon unmoralisch. Ja. Aber dass Bayern sagt, pass auf, die ganze Wirtschaft leidet, ja, dieses ganze Corona-Ding bringt uns alle zutiefst nach unten. Es wird viele Vereine nächstes Jahr geben, vielleicht, die richtig, richtig Probleme kriegen. Ja. Wir sind in der glücklichen Lage, das im Moment nicht zu haben, aber wir werden aus Solidarität, wenn wir jetzt keinen raushängen lassen, sondern da ist jetzt bei uns Schluss. Unterschreib oder geh. Und ich glaube, dass die Bayern an diesem Punkt angekommen sind.
Ich glaube, das wäre wünschenswert, auch für alle Fußballvereine oder gerade für die Bundesliga. Es wäre, glaube ich, ein Highlight, oder?
Ja, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Natürlich wäre es ein Highlight. Und ich glaube, dass auf die Dauer dieses Problem sich, und zwar ganz schnell, sich dieses Problem lösen würde, wenn alle solidarisch werden. Und jetzt kommen wir wieder zu den Halbweltlern. Ja, entweder muss das von der FIFA oder von der UEFA geregelt werden, wobei auch da wird es dann wieder Umgehung gehen. Das ist ja das Problem. Wenn die Vereine nicht irgendwann sich fragen, ey, sag mal, sind wir eigentlich doof? Warum blasen wir diesen Vögeln da so viel Kohle in den Arsch? Ja, ich meine, nochmal, ich sage nicht, dass es die Berater nicht geben muss. Also es ist schon ein wichtiger Beruf, ganz ehrlich. Das glaube ich echt. Das könnten die Spieler, das wäre nicht mehr zu regeln ohne Berater. Da wird schon auch viel gute Arbeit geliefert. Das muss ich dazu sagen, ja, um auch mal die andere Seite zu beleuchten. Aber um diese schwarzen Schafe oder diese unmoralischen Summen, um die vom Markt zu kriegen, ja, müssen einfach die Vereine solidarisch sein. Und was meinst du, wenn die mal eine Saison alle nicht zahlen würden? Und vielleicht wird das ja durch Corona jetzt auch mal vielleicht ein bisschen angefeuert, ich weiß es nicht, ja, wenn es vielen Clubs schlechter geht, dann könnte man die Sache auch ganz schnell entzerren. Ne? Da bin ich mal gespannt. Weißt du, was der Spieler macht, wenn der Verein sagt, pass auf, Junge, wir geben dir den Vertrag, du kriegst 10 Millionen, aber dein Berater kriegt übrigens nicht 10 Millionen. Jetzt kannst du dir, jetzt hast du einen Tag Bedenkzeit. So, und wenn der Spieler sagt, ja, per Berater, wunderschön, eine gute Reise, Junge, ne? Such dir einen guten Club. Und dann bin ich mal gespannt, ob das bei Corona so einfach geht. Ne?
Ja, aber wäre es möglich, wenn die FIFA oder von ganz, ganz oben die Regeln kämen? Es gibt ganz klar, bei einem Vereinswechsel gibt es 15%, bei einer Vertragsverlängerung dürfen nur 5%. Ist sowas denkbar, dass man sagt, es gibt ganz klare Regeln für Wechsel, was gezahlt werden darf und was nicht?
Ja, möglich. Es ist theoretisch möglich, aber nur theoretisch.
Aber praktisch nicht.
Matthias, das brauche ich dir noch nicht zu sagen. Ja,
ja, meine, aber wir wollen es ja den Leuten.
Die großen Schwarzgeldzeiten sind natürlich vorbei, ja, keine Frage. Ja, aber nichtsdestotrotz ist ja bekannt, wenn es auch irgendwie nicht bewiesen ist, ja, dass da auch teilweise ganz merkwürdige, also ich will jetzt die Bundesliga nicht ausnehmen, aber weniger in der Bundesliga. Ich glaube, dass das hier bei uns schon zu höchstem Maße seriös zugeht, aber es gibt schon auch da ganz merkwürdige Geschichten und ganz merkwürdige Investoren, die dann, wo es dann um ganz viel Geld geht, ne, wo man sich schon fragt, wie das alles geht. Und das kannst du nicht regeln. Ja, wie willst du das regeln?
Ja, da war das Beispiel Neymar, der einen Vertrag für Katar als Werbegesicht unterschrieben hat und sich mit diesen 222 Millionen dann freigekauft hat bei Barcelona. Du meinst, dass dann solche Geschäfte wieder laufen?
Ja, natürlich, ja. Das ist, ja, wobei das ist ja in Anführungsstrichen seriös. Es ist ja, man nutzt, aber es gibt ja auch hier und da Vermutungen, ja, dass es da auch richtig um Geldwäsche geht und so weiter, ne? Dass da Investoren da Geld reinwaschen bei Spielerkäufen und Verkäufen und so weiter. Also es gibt sicher, wo viel Geld im Spiel ist, das geht jetzt nicht nur um Fußball, ja, gibt es auch immer kriminelle Strukturen, ja, das ist auch bekannt. Das gilt für jeden Bereich, ja, ob das im Showbusiness ist, in der Musik oder wo auch immer, ja, oder bei anderen Sportarten. Also es ist so, ja, das wird wahrscheinlich auch nie anders werden, aber es ist natürlich bei weitem nicht immer bei allen Clubs. Und ich glaube, dass wir in Deutschland schon sehr, sehr seriös sind. Aber selbst in Deutschland glaube ich nicht, dass das durchsetzbar ist, weil du musst ja, wenn du in der Spitze bleiben willst, also ich sag mal, die Vereine, was ich hier, Bundesliga Platz, 10 bis 18, die meisten würden wahrscheinlich sagen, oh, super, machen wir, ja. Aber alle, die nach oben wollen, die müssen sich ja nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern auf der internationalen Ebene messen, ja. Und was nützt es dir, wenn du in Deutschland die Regeln einführst, ja, keinen einzigen internationalen Spieler mehr kriegst, von Weltklasse-Niveau, ja.
Das ist ja meine Frage, ob das dann die FIFA oder die UEFA von ganz, ganz oben machen müsste, der Weltverband oder?
Das ist nicht regelbar.
Das
ist mit den Gesetzen der freien Marktwirtschaft nicht vereinbar. Und selbst wenn es einer bestimmen würde, wie willst du es überprüfen? Ja? Du kannst ja keinem verbieten, ja? Dann müsstest du ja alle Investitionen verbieten. Wie willst du, oder willst du das begrenzen? Ja? Oder willst du Spielergehälter? Ja? Ich wäre auch eigentlich dafür, auch irgendwo eine Höchstgrenze zu setzen und sagen, pass auf Leute, da ist jetzt eine Grenze. Aber wie willst du das machen?
Aber dann wird es sehr wahrscheinlich wieder über Werbeverträge und hin, ja, und her wird es Geld genau
verschoben, wie in Amerika. Oder der Vater und die Mutter und die ganze Familie mit 18 Kindern wird auch noch eingestellt werden. Also man kann alles umgehen. Ja, es ist leider so. Ich würde mir echt wünschen, weil die Vereine sind dazu in der Lage, gerade die großen Clubs, wir reden jetzt nur von den großen, ja, mit denen ich in meinem Geschäft nichts zu tun habe normalerweise.
Entschuldigung, dass ich deine Klienten jetzt nicht namentlich kenne, aber...
Aber wenn es um diese Geschichten geht, ja, wenn sich die, ich meine, das sind ja nicht so viele Clubs, die da drin hängen, ne? Das ist eine überschaubare Zahl im zweistelligen Bereich. Ne? Wenn die sich mal irgendwann einig wären und dann sagen, pass auf, Leute, wir schwören uns jetzt hier in die Hand, ja, dass wir den Beratern hier, dass wir die nicht mehr bestechen und denen hier noch zweistellige Millionenbeträge in den Arsch blasen, dann glaube ich schon, dass das irgendwo regelbar wäre. Ne? Aber es macht keiner. Keiner traut dem anderen auch nur einen Meter weit. Ja, und so wird es dann wohl so bleiben, erstmal, solange die Kohle im Umlauf ist. Vielleicht durch Corona jetzt, durch auch die gesellschaftliche Akzeptanz, die wieder zurückerobert werden muss, wie ich finde. Ja, der Fußball hat sehr gelitten in der Akzeptanz in den letzten Monaten. Vielleicht kommt es da hier und da zu einem Einsehen, dass man dann doch sagt, pass auf, bevor wir jetzt, weißt du, so toll ist kein Spieler, dass wir jetzt unmoralisch werden müssen mit dem Geld, dann soll er sehen, wo er bleibt. Ne? Also das finde ich schon spannend.
Das wäre zumindest zu wünschen. Ich habe gehört, du machst ebenfalls auch einen Podcast.
Ja,
ist das richtig?
Richtig.
Ne? Lass uns doch mal über deinen Podcast reden und was du da so treibst.
Ja, reden. Was glaubst du denn? Nein, also der heißt Die Vorstopper. Ja? Das machen wir mit Radio 91.2 mit meinem Kollegen Matthias Scherf. Wir sprechen jede Woche über die Bundesliga, hauptsächlich über Fußball insgesamt, aber hauptsächlich Bundesliga und auch dann noch zum guten Teil BVB. Ja? Wir sitzen in Dortmund. Das ist auch das, was ich übrigens jetzt immer noch mache, medienmäßig. Da sind wir ein bisschen abgekommen. Also ich mache auch noch Radio. Abgeschrieben, mache jetzt Radio seit ein paar Jahren schon, bin bei verschiedenen Fernsehsendungen und mache jetzt diesen Podcast sehr, sehr gerne, macht sehr viel Spaß. Ist jetzt nicht immer so Bier, also wir beleuchten die Themen natürlich auch im Ernst, aber jetzt auch wie wir beide hier. Es soll auch unterhaltsam und lustig sein, ja, und wenn natürlich auch ein paar Geschichten erzählt und so weiter, je nachdem, was da rauskommt. Also ganz witzig, finde ich, macht uns viel Spaß, ich hoffe den Zuhörern auch. Und hört gerne rein, liebe Zuhörer.
Ja, vor allen Dingen, du nimmst aktuelle Themen jeden Montag, so wie ich das mitbekommen habe.
Nee, Montag nicht. Wir machen es meistens, wir zeigen, je nachdem, wie Champions League ist, oder so Mittwoch oder Donnerstag, Freitag. Also so, ich sag mal, Donnerstag plus minus einen Tag nehmen wir auf jede Woche. Also immer an Bundesligaspieltagen. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Richtung Champions League mal was ist, dann machen wir auch nochmal so ein Ding zwischendurch. Aber sonst, die Vorstopper, nicht umsonst. Auch manchmal mit Video, machen wir es jetzt auch, ist mal ganz witzig.
Du bist ja auch schön, dich kann man auch zeigen.
Ah, Martin, nein, an dich komme ich leider nicht dran.
Ja, leider. Das liegt aber am Alter.
Das lauft, wunderbar.
Ja, Micha, das hört sich alles super an. Ja, und du hast gesagt, du liebst das Ruhrgebiet, du bist auch zurück ins Ruhrgebiet gegangen, nachdem du in Bremen warst, deine ganze...
Praktisch da geblieben.
In Bremen? Bist du nicht wieder nach Bremen gezogen? Oder nee, hast du dann...
Natürlich habe ich in Bremen eine Wohnung gehabt, aber als Zweitwohnsitz. Ich bin...
Du bist immer im Ruhrgebiet geblieben.
Wir haben wunderschön gewohnt, im Wald auch, ja, am Rande von Dortmund da oben. Ach, herrlich. Das hat, nein, ich hab dir gesagt vorhin, ich liebe das Ruhrgebiet und war echt schön, ja.
Du hast eine Frau, Kinder, Enkelkinder, was hast du noch alles? Hast du irgendwas zu bieten? Ich weiß es ja, dass du keine Kinder hast, aber die Zuhörer wissen es doch nicht. Erzähl uns, was dein Familienleben betrifft.
Ja, ich bin neu verheiratet jetzt seit letztem Jahr und wohne jetzt in Bergisch Gladbach in der Nähe von Köln. Hab da gebaut mit meiner Frau zusammen und wie gesagt, Gott sei Dank keine Kinder. Das war nie mein Thema. Ja, also ich will, um Gottes Willen, ich sage jetzt nichts gegen Kinder.
Nicht also, Gott sei Dank.
Ja, du bist ja auch, ich bin auch Familienmensch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine schreckliche Kindheit hatte. Ganz im Gegenteil. Ich hatte eine wunderbare Kindheit, auch mit zwei Schwestern. Auch meine Eltern, ja, die immer noch in Sulingen leben übrigens. Ich hatte nichts auszustehen, aber das hat sich für mich schon im zarten Alter von 16, 17 Jahren erschlossen, dass Kinder nichts für mich sind irgendwie. Dafür habe ich jetzt zwei Katzen und Hund, beziehungsweise wir.
Du lebst immer noch so halb im Wald. Ich durfte dich mal besuchen.
Und im Wald.
Ja, ne? Also, im Wald,
das muss man sagen. Halb ist untertrieben.
Ich weiß auch, du hast eine Bleibe auf Ibiza mit deiner Frau oder deine Frau hat eine Bleibe dort. Ihr seid auch Insulaner. Ihr seid sehr glücklich, zufrieden und genießt das Leben, oder?
Genau, ja. Das ist wichtig, dass man zufrieden, eine persönliche Zufriedenheit. Ja. Das ist leider das, was ich heute bei vielen Spielern ein bisschen vermisse. Ich habe ein Zitat von dir jetzt unlängst gelesen, irgendwie, dass du sprachst von Demut, ja, die man haben muss, ja. Wenn man so einen Job hat. Ne? So, du erinnerst dich vorhin an das Zitat von Otto Reagel, die haben den geilsten Job der Welt. Ne?
Ja, ja.
Egal wie scheiße es läuft in diesem Job, du verletzt bist oder nicht spielst oder so. Ja. Du musst eigentlich jeden Tag aufstehen und dem lieben Gott danken, ne, dass du so einen Beruf hattest. Und genau das vermisse ich heute leider bei vielen Spielern, die noch viel, 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 viel mehr verdienen als wir und eigentlich noch demütiger sein müssten. Ne? Aber da fehlt dieses Einverständnis, diese Einsicht, die fehlt dann manchmal. Ja? Dass man einfach sagt, boah, was für ein Glück hatte ich, in dieser geilen Zeit so einen geilen Job zu machen und so viel Geld zu verdienen.
Versuchst du genau das deinen Klienten oder Spielern zu vermitteln, dass es einfach wichtig ist, das zu schätzen, was man hat und nicht noch immer mehr Follower, mehr Facebook, mehr, sondern dass man sagt, hey, schaut mal, was ihr habt.
Ja, ich versuche darauf hin einzuwirken, aber man stößt da, nicht immer, wohlgemerkt, es gibt auch Ausnahmen tatsächlich, aber man stößt da immer mehr ganz schnell an irgendwelche Grenzen. Und je länger das Geschäft dauert, echt, je schlimmer wird es. Ich habe vorhin schon erwähnt, gerade wenn du jetzt in den Jugendbereich guckst, da war so Spieler, die echt noch 0, nichts erreicht haben, die irgendwie so, keine Ahnung, hier in Köln mit einem rot-weißen oder in Dortmund mit einem schwarz-gelben Trikot irgendwie in der Jugend rumkicken. Ja. Was die Eltern teilweise, was die in deren Schädel vorgeht manchmal, ey, das ist echt unvorstellbar. Also darüber kann ich echt, werde ich glaube ich bald ein Buch schreiben. Das ist unfassbar. Ne. Also die denken, alles kommt alles von alleine. Das sehen nur die Dollarzeichen. Ja, und man wundert sich dann, dass die Kinder und Jugendlichen, dass sie, wenn die es tatsächlich schaffen, und die Chance liegt übrigens nicht mal im Promillebereich. Ja, aber wenn du denen das sagst, bist du schon raus. Ja, dann kommst du als Berater nicht mehr in Frage. Wenn du einem Jugendlichen mit 13 sagst, ja, die Chance, dass der Profi wird, ist gering. Das will keiner hören. Aber es ist leider die Wahrheit.
Ja, leider. Aber denkt wirklich jeder in der Jugend, denken es die Eltern, dass, Mensch, mein Sohn ist immer noch der Beste? Ist das jetzt schlimmer als früher?
Ja, ganz schlimm. Ich habe dir erzählt, ich habe dieses Gefühl übrigens nie gelebt. Ja, du weißt, ja, ich war einfach, ja. Irgendwie wurde trotz guter Leistung rumgehakt. Ja. Das gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, es ist diese Chance, irgendwie dann diese unfassbaren Mengen von Geld zu verdienen und dann auch dieses ganze Mediengezauber da. Ja. Ich meine, du siehst ja auch die jungen Spieler, die es geschafft haben, die haben ja zum großen Teil, wie soll ich sagen, da brennen auch nicht mehr alle Lichter, ne, am Baum. Da muss man sich auch wundern, hier und da mal. Ne? Die ist schon geschafft. Ich rede jetzt von denen, die es geschafft haben, die aber immer noch jung sind und eigentlich eine große Karriere vor sich haben. Ne? Wenn so manche Sachen, ey, da denke ich mal, boah, wie kommt man auf diese Idee? Und du weißt, ich darf davon reden, Martin, weil ich meine Einstellung, man kann mir nachsagen, was man will. Ja? Talentlosigkeit oder was auch immer. Aber ich habe immer hart gearbeitet und ich habe danach gelebt. Ne? Und wenn ich das sehe, wie die manchen sich dann verhalten und was die für Geschichten machen und dann, wie sie sich dann immer mal gleich, wie sie anfangen rumzuheulen, wenn es mal negativen Kommentar auf ihren Instagram-Profilen gibt und so. Ne? Und ich spreche jetzt ausdrücklich nicht nur, oder ich spreche jetzt nicht von meinen Spielern, sondern all das, was man so mitkriegt. Ne? Das ist jetzt allgemein. Und nochmal, es gibt natürlich auch eine ganze Menge Jungs, die das sehr wohl verstehen, was ich sage, und die auch ihre Karriere so gemacht haben. Aber mich wundert der Anteil derjenigen, die eben das nicht verstehen und auch nicht verstehen wollen. Wobei, wenn ich denn wieder sehe, was in Amerika los ist, jetzt bei dieser Trump-Geschichte, da wundert es mich wiederum nicht mehr.
Du bist gemein, du haust aber raus, der arme Mann da drüben, der hatte Corona.
Ja, leider nicht mit dem gewünschten Verlauf. Ja, und damit meine ich nicht seinen Tod, nein. Aber
politisch wollen wir ja nicht werden. Wie hat Otto Rehhagel gesagt mit der Meinung?
Ja, es gibt immer zwei. Ne? Nein, er hat gesagt, im Fußball gibt es keine Wahrheit, es gibt es nur Meinungen.
Es gibt nur Meinungen. Und das, finde ich, ist in diesem Podcast für mich eigentlich ein wunderschönes Schlusszitat. Micha, ich bedanke mich für deine Zeit, die du dir genommen hast. Die Zuhörer haben, glaube ich, wirklich viel erfahren über dich, was du jetzt machst, auch über den Fußball, was man alles erreichen kann. Ich sage danke, 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 Langer.
Martin, gerne, gerne, gerne. Und egal, ob es Likes gibt oder einen Shitstorm, du kannst mir gerne was schicken. Du weißt, ich bin in diesen Medien nicht so vertreten. Ja?
Ich schicke dir alle Links zu, damit du das auch hören kannst.
Aber am liebsten, ne? Wo ich richtig auf die Fresse kriege. Ich brauche das mal mit.
Was ganz, ganz wichtig ist, wir hätten dieses Gespräch ohne deine Frau ja gar nicht so führen können, die uns verbunden hat übers Internet.
Wie gesagt, ich wohne mal.
Ja, so ist das manchmal. Es gibt halt kein Internet. Ne? Dankeschön.
Gerne, gerne.
Nee, Langer,
bleib gesund.
Wir sind auch schon raus. Wir können jetzt so weiter quatschen, wenn du noch 3 Minuten hast.
Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Drillo.